Herzlich willkommen zum 20. Verstainable Podcast mit Friederike und Jens. Und heute haben wir auch wieder einen ganz wunderbaren Gast aus Brandenburg, und zwar die liebe Ina von Tenetrio. Hallo Ina.
Hallihallo.
Liebe Ina, Tenetrio, was ist Tenetrio? Was macht ihr?
Ja, Tenetrio ist die Marke der Firma Entonative und wir beschäftigen uns mit der Ernährungszukunft. Wir verwenden alternatives Insektenprotein für die Ernährung von Zwei- und Vierbeinern und haben uns aber jetzt eben erstmal auf den Hund spezialisiert.
Ina, wie kommt man denn da drauf, Insekten für Hundefutter zu verwenden?
Also muss ich ein bisschen ausholen. Die Idee entstand sogar schon 2015, als wir damals noch an der Uni tätig schöne Dienstreisen nach Asien und Afrika tätigen durften. Und ja, wenn man dann eben so abends zusammensitzt bei so einem Bierchen, entstehen ja manchmal auch interessante Gespräche. Und als wir in Bangkok waren auf der einen Dienstreise, waren wir vorher auf so einem Insektenmarkt. Das ist ja für die ganz normal quasi, wenn man auf einem Foodmarket unterwegs ist, ist wie bei uns so die Pommesbude. Es gibt auch immer die Insektenbude, wie ich so schön sage. Und ja, dann entstand die Idee, warum sollte man nicht dieses Potenzial der Insekten auch irgendwie nach Deutschland holen, beziehungsweise in unserem Fall nach Brandenburg. Und es gab damals auch von der FAO quasi, ja, wenn man so will, eine Ansage, dass doch Insekten irgendwie auch in der Welternährung Relevanz finden sollten. Und das war der Ausschlag für uns, zu sagen, wir wollen das nach Brandenburg bringen. Und wir hatten damals auch schon an der Uni ein paar Projekte mit Vierbeinern und dachten uns dann, das wäre halt der perfekte Einstieg. Eben auch, weil ja dieses Problem besteht, wenn man als Hundehalter vom Futtermittelregal steht, gibt es tausende verschiedene Angebote. Man weiß oft gar nicht genau, was man da eigentlich kaufen soll. Und wir wollten dieses Thema dann eben in die Welt tragen.
Ich bin ja selber Hundebesitzerin und ich werde ganz viel natürlich konfrontiert mit, wie man den Hund richtig ernährt. Und deswegen die Frage an dich, was ist so dein Hintergrund und warum kann man Hunde mit Insekten ernähren? Kannst du dazu vielleicht nochmal was sagen und die größten Vorurteile vielleicht?
Ja, klar, sehr gerne. Also erläutern. Genau, an sich bin ich ja Ernährungswissenschaftlerin und habe damals auch sowas wie Tierphysiologie im Postdoc-Dasein mitbegleitet. Also wir hatten ein paar Projekte, die sich eben auch um Hundeernährung kümmerten, wie zum Beispiel den Vitamin-A-Stoffwechsel beim Hund, der eben besonders ist oder im Vergleich zum Menschen anders ist. Und ich sag's mal, beim Menschen ist ja die Ernährung doch immer so ein bisschen Philosophiefrage auch. Jeder ist ja Ernährungsexperte, weil es beschäftigt uns alle, es betrifft uns jeden Tag. Und beim Hund ist es natürlich so, dass es vielleicht Studien gibt, die eben eindeutig sagen, was der Hund braucht und was nicht. Und da ist es ein bisschen einfacher, würde ich mal sagen. Generell ist es natürlich trotzdem so, dass auch in der Ernährung vom Hund viele Mythen existieren. So wirst du ja dann auch kennen, Friederike. Der Hund ist der Wolf und deswegen braucht er die ganze Zeit nur Fleisch. Und zwar am besten Muskelfleisch, was natürlich total realistisch ist, weil wenn der unterwegs ist in der Natur, dann nimmt er sich natürlich immer nur das beste Filet vom Rind, was er da so findet. So ist es natürlich nicht. Der Hund ist ja generell quasi ein Omnivor, also der kann wirklich alles Mögliche verdauen. Und uns war es aber eben wichtig, jetzt in Bezug auf diese Insekten, die ja die nachhaltige Proteinquelle für uns darstellen, dass man dann dieses Thema auch nochmal komplett neu denkt, Hundeernährung. Also dass man da wirklich so ein bisschen revolutionistisch angeht und sagt, wenn wir dieses Thema schon verbreitern wollen, dann bitte nochmal alles neu denken. Also weg von, es müssen irgendwelche Sachen im Futter sein, die nicht deklariert sind oder die sozusagen einfach nur einen Füllstoff darstellen. Wir wollen dem Kunden wirklich 100% Transparenz bieten. Er kann bei uns bis auf die Nachkommastellen wissen, was im Futter verarbeitet ist, was natürlich, können wir dann später vielleicht nochmal drüber reden, auch ein bisschen Angriffsfläche für uns darstellt, also was so Mitwettbewerber angeht. Aber uns geht es wirklich darum, der Hundebesitzer soll wissen, was er seinem Hund füttert. Und das ist einfach nur fair, weil du wirst es selber wissen, man will nur das Beste für seinen Vierbeiner. Und von daher, genau, weil das dann, oder ist uns generell wichtig.
Ich muss mir ja gleich outen, das ist nicht Hundebesitzer, aber was mir nur auffällt, ist, es scheint ja ein großer, großer Markt zu sein. Es gibt ja ein riesiges Angebot. Ich meine, es gibt ja nun wirklich Märkte nur für Tierfutter, aber auch so ein Regal für Hunde beispielsweise ist ja schon riesengroß. Und ich Möchte ich nochmal an der Stelle sagen, dass wir ja keine Werbung machen jetzt für andere oder so, aber mir fällt dann schon auf, dass dann zum Beispiel vor der Tagesschau dann irgendwie eine große Werbung gemacht wird für so einen Hundefleischanbieter, möchte ich ihn mal nennen. Wie kann das sein? Verdienen die so viel Geld damit, dass die da wirklich ja da vor der Tagesschau immer Werbung machen? Und was ist das überhaupt für ein Markt, auf dem ihr euch bewegt? Das würde mich mal interessieren.
Ja, also generell ist es so, dass es wie auch im Humanbereich die zwei großen Player gibt, nämlich Mars und Nestlé. Das wissen auch die wenigsten, dass die meisten Futtermittelmarken eigentlich zu diesen beiden großen Playern gehören. Also Frohlich zum Beispiel, Royal, Canin, Purina, das sind alles so Marken, die dann unter diesem Schirm laufen, aber man weiß es eigentlich nicht. Man denkt halt, man kauft dann vielleicht noch irgendwie, ich sag mal, unabhängige Marken. Dem ist leider nicht so. Also die teilen sich beide jeweils knapp 20% des Marktes. Und dann darunter ist es sehr breit sozusagen. Also dann kommen sehr viele Futtermittelhersteller, die allerdings dann auch wieder verschiedene Marken haben, sodass es für den eigentlichen Hundebesitzer sehr undurchsichtig ist. Also der muss halt wirklich schon gewillt sein, mal zu gucken, wer gehört zu wem, wer hat hier wieder wen gekauft. Auf der anderen Seite hört sich das natürlich vielleicht erstmal sehr eng an oder sehr unfair, will ich vielleicht mal sagen, weil es eben diese beiden großen Player gibt. Aber auf der anderen Seite ist der Markt wirklich groß genug, dass man seine Nische auch finden kann. Denn kann sonst Friederike vielleicht auch gleich nochmal was zu sagen, aber der Hundebesitzer ist ja, oder jedenfalls unsere Zielgruppe, sagen wir es so, interessiert daran, wirklich auch Informationen zu bekommen, weil der möchte eben keinen Müll dem Hund verfüttern, sondern er möchte eben nur gute Sachen verfüttern. Und wenn der interessiert ist, findet er die Informationen auch, nur er muss da eben hinterher sein. Und für uns war das nämlich am Anfang auch ganz lustig, Jens, weil wir sind ja quasi Naturwissenschaftler durch und durch. Die Katrin und ich sind beide Ernährungswissenschaftler. Sabrina kam ja dann dazu, um uns sozusagen im BWL-Bereich auch zu unterstützen. Und Katrin und ich als Naturwissenschaftler waren am Anfang schon so, na ja, wir haben hier was mit Insekten, wir sind da total innovativ und es gibt ja, wir haben keine Konkurrenz, weil keiner macht es mit Insekten. Bis dann im ersten Business Development Center mal jemand meinte, na ja, ihr konkurriert dann aber schon auch mit allen anderen, die irgendwie Hundefutter anbieten. Ja, stimmt. Okay, müsste man noch mal irgendwie anders drauf gucken. Und wir merken aber jetzt auch in den Jahren, die wir jetzt ja mittlerweile schon unterwegs sind, wenn man sich gut positioniert, dann hat man auf jeden Fall Platz in diesem Markt. Aber ein wichtiges Thema ist eben Vertrauen beim Kunden schaffen. Also man darf halt nicht die Erwartungshaltung haben, ich gründe und nächste Woche geht's los. Jeder kennt mich, sondern man muss sich das auch erarbeiten beim Kunden. Genau, ich glaube, das sind so zwei wichtige Punkte noch.
Wie habt ihr das denn gemacht? Also ich stelle mir das sehr schwer vor, in so einen Markt einzudringen, weil die meisten Hundebesitzerinnen sind ja wahrscheinlich viel kritischer dem Futter des Hundes gegenüber als dem eigenen. Wie seid ihr da vorgegangen?
Genau, also uns war schnell klar, dass wir einfach nah am Kunden sein müssen, dass wir ständig mit dem im Austausch sind. Und als wir gestartet sind, waren wir ja noch angestellt an der Uni und hatten halt so ein bisschen, ich sag mal, den Luxus, dass wir beides so parallel machen durften. Und es war ja am Anfang eben auch ein Forschungsprojekt. Das heißt, wir waren an Hundeschulen, wir waren auf Hundemessen, um halt wirklich in Kontakt mit dem Hund, mit dem Kunden zu kommen. Und eigentlich haben die uns dann gesagt, was die wollen und was denen sozusagen wichtig ist. Und wir haben es einfach nur versucht, in Anführungsstrichen nur versucht, umzusetzen. Also um es mal am Beispiel zu erklären. Unser Anfangsprodukt waren ja diese Pops, so ein luftig leichtes Leckerli aus zwei Zutaten, nämlich Vollkornreis und Mehlwurm. Und dann kamen halt die Leute auch schnell, ja, ihr müsst irgendwas mit Käse machen. Käse, die Hunde wollen Käse. Und dann, okay, ja gut, wir gehen ins Labor und versuchen irgendwas mit Käse zu machen. Und so entstanden quasi diese Hüttenkäse-Karotte-Kekse. Und es ist eben so ein Prozess, man muss halt gut zuhören und versuchen, das dann eben bestmöglich umzusetzen. Natürlich auch immer unter dem Aspekt, dass wir ja unsere eigene Produktphilosophie haben, die zum Beispiel lautet, so wenig Zutaten wie möglich, so viele wie nötig, weil wir halt der Meinung sind, du brauchst für ein gutes Produkt keine 20, 25 verrückten Zutaten, nur um es halt draufzuschreiben. Also das ist ja auch noch so ein Punkt. Rechtlich gibt es sozusagen Abstufungen in der Deklaration. Du kannst halt, so wie wir, 100% transparent deklarieren. Oder du findest halt irgendwie Überbegriffe, so wie pflanzliche Nebenerzeugnisse. Da können dann aber auch irgendwelche Rübenschnitzel oder so gemeint sein. Aber der Kunde liest halt erstmal pflanzliche Nebenerzeugnisse, Klingt ja erstmal nicht so verkehrt, steht dann aber auch keine prozentuale Angabe, weil das ist dir sozusagen als Futtermittelhersteller auch freigelassen, was du da jetzt mit Prozenten angibst und was nicht. Und dann liest es sich vielleicht erstmal schön, wenn da die und die Kräuter verarbeitet sind, aber die sind vielleicht nur 0,01% dabei. Also es sind alles so Sachen, die es uns manchmal erschweren, aber auf der anderen Seite sagen wir sind halt transparent, wir sagen halt irgendwie, was wir machen und das ist für uns bisher ein sehr, sehr guter Weg, um eben unsere Community quasi auch zu beglücken und da auch mal ein bisschen anders ranzugehen.
Transparenz ist ein wichtiges Stichwort für mich, weil ihr sagt ja auch, ihr seid sehr nachhaltig. Mhm. Und da frage ich mich natürlich, was macht die Insekten so nachhaltig und auch im Sinne vom Tierwohl, das packe ich da direkt in die Frage mit rein, ist es da nicht auch Tierquälerei, Insekten zu verfüttern?
Eine gute Frage. Die packe ich mal ganz kurz, lass uns ganz schnell den nachhaltigen Aspekt nochmal beleuchten. Also generell ist es so, dass diese Zucht von Insekten quasi einen Bruchteil nur an Ressourcen verbraucht, wie beispielsweise die vom Rind. Also wir haben wirklich viel, viel weniger Wasser, viel weniger Fläche, viel weniger Futter und auch der CO2-Eintrag ist ja fast vernachlässigbar. Und das macht sie eben so super nachhaltig. Es gibt halt dieses FAO-Paper, was deklariert, dass 1 Kilogramm Rinderfleisch braucht 25.000 Liter Wasser, 1 Kilogramm Insektenfleisch, sage ich jetzt mal, oder Insekt, braucht 5 Liter Wasser. Da gibt es, muss man fairerweise sagen, mittlerweile auch neuere Literatur, dass es sich so ein bisschen relativiert. Aber ein bisschen relativiert ist dann knapp 4.000 Liter für Insekt und immer noch irgendwie 20.000 Liter fürs Rind. Also da ist noch der Unterschied da. Und was die Fläche angeht, ist halt, glaube ich, wirklich worauf es dann letztlich ankommt, so ein kleiner Mehlwurm. Und dann komme ich auch gleich zur nächsten Frage, Friederike, weil das passt dann ganz gut. So ein kleiner Mehlwurm braucht natürlich sehr wenig Fläche. Der ist ja nur so 3 bis 4 Zentimeter lang. Und der liebt es eben in Gesellschaft zu sein. Also wenn du den jetzt einzeln halten würdest, dann würde der eingehen. Der braucht diesen Kontakt zu den anderen Tieren. Das heißt, du kriegst sehr viele Tiere auf wenig Fläche, was natürlich im Sinne von Massentierhaltung schon da in die Definition fällt. Nur wir sagen halt, es ist eine artgerechte Massentierhaltung. Also es wäre nicht artgerecht, sie einzeln zu halten, weil dann würde es nicht funktionieren. Das ist ein Aspekt. Und der zweite Aspekt ist natürlich immer mit diesem: Ist es Massentierhaltung? Ja, nein. Könnte man jetzt irgendwie rechtlich noch ein bisschen argumentieren, dass man halt sagt, sie fallen ja als wirbellose Tiere auch nicht unter das Tierschutzgesetz. Dieses Argument finde ich jetzt natürlich nicht so schön, weil ich denke, es sind trotzdem Tiere und man muss sie einfach ethisch korrekt behandeln. Das machen wir in unserem Falle so. Also wir haben eine kleine Mini-Farm ja aufgebaut, die jetzt nur noch für ein Produkt uns die Biomasse zur Verfügung stellt. Aber da ist es auch so, dass wir vor der Frage standen, ja, wie töten wir eigentlich diese Tiere am Ende? Und theoretisch könntest du, weil sie eben nicht unter das Tierschutzgesetz fallen, sie mit kochendem Wasser bei lebendigem Leibe sozusagen ja ins Jenseits befördern. Es ist für uns einfach gar keine Option. Wir lassen quasi den Stoffwechsel durch Kälte ganz langsam runterfahren und die schlafen dann sozusagen ein, bisschen so wie Winterschlaf, und kriegen das dann quasi nicht mit. Natürlich brauche ich da mit einem Veganer nicht drüber zu sprechen. Für den sind die Kriterien halt anders, wobei ich da auch sagen muss, es gibt sogar Veganer, die sagen, sie können sich dann aus diesem Grund doch wieder Insekten vorstellen. Auch da landen wir natürlich in einem Bereich, über den wir jetzt wahrscheinlich noch Stunden reden könnten. Aber ich glaube, der Punkt ist einfach, ja, Insekten werden quasi per Massentierhaltung produziert, aber es ist eine artgerechte Massentierhaltung.
Dann zum Thema Nachhaltigkeit, da gehört ja nicht nur das Futter dazu, sondern alles Mögliche. Wie sorgt ihr dafür, dass ihr so nachhaltig wie möglich produziert und handelt?
Genau. Das war uns auch wirklich ein wichtiges Thema gleich am Anfang, dass wir gesagt haben, Nachhaltigkeit müssen wir über diese 3 Säulen denken. Also ökologisch, ökonomisch und sozial. Und das weiß man ja auch als Startup, du startest und machst halt immer wieder ein bisschen mehr. Also du hast nicht irgendwie gleich die super Lösung, beziehungsweise hast nicht gleich alle Prozesse super nachhaltig. Die Insekten waren natürlich immer schon die Basis, ist das klar, darüber braucht man nicht diskutieren. Wir haben dann gesagt, wie könnten wir diesen sozialen Aspekt irgendwie noch stärker mitgestalten und arbeiten da halt mit einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Berlin zusammen mit Mosaik, was halt einfach ein super schönes Zusammenarbeiten ist, weil die individuell auf unsere Bedürfnisse eingehen können. Da auch nochmal diesen Startup-Faktor mit reingebracht. Ich meine, am Anfang ist es so, ja, wir verkaufen dann online. Wie viele Pakete kommen da eigentlich? Keine Ahnung. Wir gucken mal und wir gucken von Tag zu Tag und die rödeln dann quasi für uns. Oder wenn wir mal so eine Aktion haben, dann springt da halt jeder mit ein. Und es ist einfach super schön irgendwie zu sehen, dass die so agil auch sind für uns quasi. Und wir halt einfach einen tollen Partner haben, der unsere, ja, doch sehr, wie soll ich sagen, flexiblen Prozesse mitgestalten kann. Und wir arbeiten mit Tierheimen und mit der Tierrettung Potsdam zusammen, weil wir halt auch sagen, Verschwendung von Futter ist halt auch Quatsch. Das geben wir dann quasi weiter, weil das uns einfach auch wichtig ist. Und auch da als Startup hast du zwar den Plan, was du so an Produktionsmengen brauchst, aber wenn es dann in Richtung MHD geht und abgelaufenes MHD oder nahezu abgelaufenes MHD, dann ist es halt schön, wenn man da nochmal andere mit partizipieren lassen kann. Genau.
Was mich nochmal interessieren würde, ist, du hast ja vorhin mal gesagt, es gibt diese großen Player für praktisch Hundefutter. Das sind ja wahrscheinlich auch Player für Tierfutter allgemein. Mhm. Also plant ihr so einen Schritt auch, dass ihr sagt, also ihr habt jetzt Hundefutter und gibt's, ist es zu erwarten, dass ihr auch Futter für andere Tiere anbietet? Ist das möglich überhaupt? Und wir hatten es im Vorgespräch auch mal gehabt, ist es theoretisch auch möglich, dass ihr Dinge anbietet für Menschen
zum Essen? Ja, auch eine super spannende Frage. Und da schlägt natürlich auch unser Herz nochmal ein bisschen höher so. Ernährungswissenschaftler wollen natürlich auch Verantwortung übernehmen und der Zweibeiner wäre sicherlich auch nochmal ein sehr, sehr spannendes Feld. Aber lass mich ganz kurz auf die anderen Tiere eingehen. Also ja, wir würden auf jeden Fall sehr gerne den Heimtierbereich noch erweitern um die Katze. Weil die eben auch ganz toll sind und B natürlich, weil der Markt sich quasi da auch splittet, 50-50, so ein bisschen was Hund und Katz angeht. Und was Nutztiere angeht, um diesen Bereich noch mit abzudecken, da ist es so, dass es ungefähr 5 Jahre gedauert hat, bis es endlich mal eine Entscheidung in Brüssel gab, was Fischfutter angeht. Denn Fischfutter, wisst ihr ja auch, ist ja auch so ein wirklich nicht schönes Thema, dass Fische für Fische sterben müssen und so. Und da sind natürlich Insekten prädestiniert, um da auch als Proteinquelle Einsatz zu finden. Und es ist erlaubt, in der Aquaponik quasi insektenbasiertes Fischfutter einzusetzen. Alles andere ist noch nicht erlaubt. Auch andere Nutztiere werden zwar seit Jahren diskutiert, und da ist wirklich die Insekten-Community auch dran. Aber es gibt halt leider durch diese BSE-Krise einfach, ich sag mal, Schranken in den politischen Köpfen, was sicherlich auch ein Stück weit gerecht ist. Auf der anderen Seite verstehe ich jetzt nicht, warum ein Huhn keine Insekten fressen darf, weil wer das schon mal erlebt hat, auf dem Dorf groß geworden ist, wenn man so einen Engerling irgendwie in den Hühnerstall wirft, das ist das Tollste, was die kriegen können. Und da clasht sozusagen ein bisschen, Innovation auf Bürokratie, will ich es vielleicht mal so betiteln. Aber dieser Bereich Nutztiere ist für uns eigentlich eher nicht spannend. Also lass uns da vielleicht nochmal in 10, 15 Jahren drüber reden, dann habe ich vielleicht ein anderes Bild. Aber wenn man sich unsere Zielvorgaben anschaut, ist es jetzt eben erstmal die Katze und dann evaluieren wir nochmal, wie es im Humanbereich aussieht.
Was mich jetzt noch besonders interessiert, ich meine, ihr seid alles Gründerinnen. Das heißt, das ist ja nochmal eine besondere Situation. Gründerinnen, reines Gründerinnenteam ist sehr selten und steht wahrscheinlich vor besonderen Herausforderungen, überhaupt zu starten. Wie war das für euch, tatsächlich als Frauen zu gründen? Was ist euch passiert? Was ist euch passiert da? Kannst du darüber vielleicht berichten?
Ja, sehr gerne. Also unabhängig davon, dass das natürlich auf so einem Gründungsweg sehr viel mit einem persönlich passiert, muss ich für mich sagen, ich hatte dieses Thema Frau, Mann eigentlich nie so auf dem Schirm oder ich hatte da nie wirklich persönliche Geschichten, wo ich sagen würde, oh ja, da war Gendern jetzt ganz wichtig oder da habe ich irgendwie Sexismus oder so erfahren. Und habe das auch nie so für mich, glaube ich, reflektiert vielleicht, weil das für mich nie ein Thema war, so in meinem Umfeld, da war das nicht wichtig, ob man Junge oder Mädchen ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auf dem Weg gab es dann schon manchmal auch interessante Geschichten, wenn dann sowas kam wie, ja, da kommen die drei Damen vom Grill. Oder was halt auch traurig ist, wenn wir Preise gewinnen, dass dann irgendwie gerade am Anfang manchmal so der Punkt kam, haben wir den jetzt gewonnen, weil eine Frauenquote erfüllt werden musste oder weil wir wirklich ein richtig cooles Konzept haben und die Jury überzeugt haben, was natürlich total traurig ist, dass man, also ich schäme mich auch ein bisschen dafür, dass ich damals diese Gedanken hatte, weil kein Mann würde denken, ja, war, also warum habe ich jetzt den Preis gewonnen, sondern die würden sagen, jo, hier, wir sind die Geilsten und deswegen haben wir den Preis. Und das ist natürlich schon schade, ist aber, glaube ich, auch viel mit uns passiert. Und bei mir jetzt persönlich ist es auch so, vor 4, 5 Jahren dachte ich auch, sowas wie Frauenquoten brauchen wir nicht, weil ich immer ein bisschen das Gefühl hatte, das ist wie so ein Behindertenstempel, so ein bisschen so ausgegangen, ah ja, die Frauen müssen wir auch noch mitnehmen. Mittlerweile denke ich da total anders drüber. Ich glaube, es geht gar nicht anders. Und die Entwicklungen zeigen es ja auch ein bisschen, wenn wir mal so in, also nicht Bundestag oder so gucken, wo es halt schon, glaube ich, dann auch nicht anders geht. Ich meine, gut, mit 30% sind wir da auch noch weit weg von Parität, aber wir sind ja auf einem guten Weg. Ich würde mir halt wünschen, dass das einfach anders ist und dass man sagen würde, wurscht, die Idee steht im Vordergrund und nicht, ja, welches Geschlecht steckt dahinter. Es ist aber leider immer noch so, und was uns halt auch, um das vielleicht nochmal abzurunden, so mit Geschichten natürlich auch passiert ist, so wenn man mit Investoren spricht, ist es, glaube ich, ich habe ja noch nie als Mann mit einem Investor gesprochen. Man merkt halt nur, auch von anderen Geschichten, wir sind ja mit Männerteams auch gut in Kontakt, dass es halt ein anderes Setting ist und ich glaube auch eine andere Sprache und das immer noch so ein kleiner ausgegrenzter Bereich ist. Genau, ja.
Genau, das wäre nochmal meine Frage nämlich gewesen, wie das mit den Investoren läuft. Kannst du vielleicht mal spezifisch sagen, wie habt ihr dann doch Investoren gefunden? War da irgendwie was, ich meine, du warst ja nie als Mann unterwegs, aber was waren dann so eure Erfahrungen? Weil meistens ist ja Schwierigkeit als Frau überhaupt Investoren zu finden, weil die einem ja auch die Führungskompetenz und so absprechen. Ja,
auch ein wichtiges Thema, genau.
Was ist da deine Erfahrung?
Da wird dann gerne auch über Berater mal angefragt, ob die Damen denn überhaupt Führungskompetenzen haben. Aber gut. Ja, wie haben wir es gemacht? Also das schon mal vorneweg. Ich glaube, den richtigen Investor finden ist am Ende auch Glück, richtiges Timing und natürlich ein Stück weit Persönlichkeit. Ich glaube, das sind so wichtige Punkte. Wir haben es nicht anders gemacht wie andere Startups. Wir sind auf ganz, ganz vielen Veranstaltungen gewesen, haben einfach versucht, unser Thema zu platzieren. Wir hatten ja das Glück, dass wir diesen Business-Wettbewerb gewonnen haben oder wir haben den dritten Platz da einheimsen können und haben aber auch noch einen wichtigen anderen Preis, nämlich den Agrarpreis, also den Ideenwettbewerbspreis, so hieß das ganze Ding, über BASF, Zeit und die Agrarzeitung gewonnen. Das war auch ein wichtiger Punkt, um einfach mit Entscheidern in Kontakt zu kommen. Ich glaube, das ist so das Wichtige, Netzwerken und schauen, wer kann einen wieder wohin vermitteln. Und vielleicht hat uns auch in die Karten gespielt, dass wir eben, wir haben es ja vorher noch nie gemacht mit dem Gründen und es war für mich jetzt persönlich auch nie so ein Lebensabschnitt, den ich irgendwie geplant habe, dass ich irgendwie nach dem Studium gesagt habe, jo, jetzt gründe ich, sondern es war so ein Prozess. Ich bin da so reingewachsen und dann war diese Idee geboren und es war dann irgendwie so ein Sog und dann war man da drin und dann hat man es halt gemacht, dass wir so ein bisschen mit Naivität vielleicht auch an die Sache rangegangen sind, dass wir halt gesagt haben, gut, wir bewerben uns auf so ein Gründerstipendium, ein Exist-Gründerstipendium, dann haben wir erstmal ein Jahr Ruhe in Anführungsstrichen, können uns nochmal sortieren, können die Gründungsidee so ein bisschen evaluieren und dann war es Zufall, weiß ich halt nicht. Ich glaube schon, rückblickend, das war ja geplant, dass wir auf Veranstaltungen sind, pitchen und haben darüber dann eben einen Kontakt bekommen zu einem Investor, der sich dann einfach, ja, das war dann auch so ein, es lief dann halt einfach, es hat dann halt einfach geklappt. Wir waren halt nie in der Not, nach Geld wirklich zu betteln, so will ich es jetzt vielleicht mal sagen. Also wir haben auch andere Startups gesehen, die dann eben gesagt haben, ja, wenn man nächsten Monat irgendwie niemanden finden, der uns weiterfinanziert, dann war es das halt. Zum Glück waren wir nicht in dieser Situation und ich glaube, das hat uns in die Karten gespielt, dass wir auch so eine gewisse Lockerheit dem Thema gegenüber hatten. Und dann jetzt muss ich mal schnell überlegen, Gründerstipendium lief 2017 an, im März. Und schon im September hatten wir dann eigentlich mehr oder weniger die Anschlussfinanzierung in der Tasche, die ja theoretisch erst im März darauf hätte erfolgen müssen. Und das war, ja, kam viel zusammen und ist immer schwer, glaube ich, das so auf den Punkt zu planen. Ja.
Ich habe hier auf meinem Zettel noch stehen, Transparenz auch mit Investoren. Ich kannst du zu dem Stichpunkt noch mal was sagen? Wie geht ihr mit den Investoren um?
Ja, letztlich auch nicht anders als mit unseren Kunden oder generell mit, also ich glaube, wir sind alle drei sehr offen und haben bisher zumindest die Erfahrung gemacht, dass wir mit Ehrlichkeit weit kommen und es für uns, das ist auch so eine Einstellungssache und ja, vielleicht ist es auch eine Genderfrage, dass wir halt sagen, was soll ich dem Investor jetzt irgendwie die Luftschlösser irgendwie skizzieren? Also ja, natürlich ist der Businessplan immer mit dem Quäntchen Glück irgendwie verbändelt oder den rechnet man dann natürlich schon mit ein. Nichtsdestotrotz erfüllen wir quasi auch unseren Businessplan, wenn auch zeitlich verzögert. Aber diese Annahmen, die wir damals getroffen haben, scheinen ja nicht so verkehrt gewesen zu sein. Und natürlich hätte man sagen können, da packe ich jetzt nochmal Faktor 100 drauf für den Investor, ist aber nicht unsere Art. Und ich glaube, das würden wir auch nicht authentisch verkaufen können. Und vielleicht ist das auch ein Vorteil von Frauen, dass die dann eben da eher sagen, so passt auf, das sind die Zahlen, die wir jetzt haben. Wir denken, wenn es sich so und so entwickelt, dann kommen wir da auch hin. Und ihr seid aber mitgenommen auf der Geschichte. Und ich erzähle euch nicht irgendwie, ja, natürlich nehmen wir Mars nochmal 10% Marktanteil ab. Also ist ja dann auch irgendwie utopisch. Da so ein bisschen auf dem Boden bleiben, glaube ich, ist gar nicht so verkehrt. Und vielleicht auch ein Umlernen bei den Investoren. Also ich glaube, das ist schon auch ein Thema, was die nächsten Jahre nochmal richtig spannend wird. Wird ja auch diskutiert, ob man eine Frauenquote irgendwie bei den VCs mit einbringt. Da, glaube ich, entstehen dann auch nochmal ganz andere Konzepte oder wie man halt Sachen angeht. Und ich glaube, da können wir halt ganz viel voneinander profitieren, was so diese Männer- und Frauendenke angeht.
Genau, das wäre auch noch so ein Punkt gewesen für mich. Es gibt ja tatsächlich meist Investoren, also wenig, also auch wenn ich sagen würde InvestorInnen, aber es sind ja tatsächlich meist Investoren und weniger Investorinnen. Da ist für dich auch die Frage, also wie die dann entscheiden. Also das, ich habe es auch selbst früher mal erlebt, weil ich ja auch bei Startups war und wie die sich verhalten. Also ich finde es nicht so ganz einfach. Also ich finde es super, dass ihr da euch so durchgesetzt habt. Was mich aber auch mal nochmal interessieren würde, was sind denn so die Ziele für die nahe Zukunft? Habt ihr da schon, oder ich meine, kannst du darüber sprechen überhaupt? Natürlich soll es nicht geheim sein, aber kannst du darüber sprechen, was so für die nahe Zukunft vielleicht eure Ziele sind, wo ihr sagt, also das wollt ihr jetzt 2021 vielleicht erreichen?
Ja, auf jeden Fall. Wir nehmen das immer gerne am Beispiel von, wie viel Wasser haben wir irgendwie eingespart letztes Jahr und was wollen wir dann dieses Jahr quasi einsparen und sind da ja auch irgendwie ganz stolz drauf, dass da wirklich eine Million Badewannen zusammengekommen ist letztes Jahr und wenn das 4 Millionen dieses Jahr werden, wäre das auf jeden Fall super. Und das ist auch, also ich meine, Wachstum, klar, ist auf jeden Fall ein Thema, was dann auch natürlich für Investoren wieder spannend ist. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile mit hier eine Trio, eine Marke aufgebaut, die eben im Markt auch ein Stück weit Bekanntheit gewonnen hat, ohne zu sagen, dass uns wirklich jeder kennt. Davon sind wir noch weit weg. Wir sind eine Nische und müssen natürlich immer noch diese Pionierleistung tätigen. Aber die Community, die wir aufgebaut haben, die eben auch nachhaltig unterwegs ist, die wächst ja stetig. Und das ist auch das Schöne, wirklich mit Hundehaltern irgendwie zusammenzuarbeiten, weil die sind halt so, das ist so eine schöne Zielgruppe, mit denen kann man so toll im Austausch sein. Und die, ich meine, die sagen einem halt auch, wenn irgendwie was nicht passt und dann kann man das halt ändern. Man arbeitet dadurch, dass wir auch dieses physische Produkt haben, ja immer weiter an etwas, was man wirklich aktiv gestalten kann. Und das macht einfach Spaß. Aber ja, wo wollen wir da sonst hin? Also produktentwicklungsmäßig sind wir eigentlich ganz gut die letzten Jahre unterwegs gewesen und sagen, wir haben jetzt ein schönes, breites Portfolio, 14 Produkte. Da findet jeder Hundehalter was ihm ja, gefällt oder was er dem Hund auch zur Verfügung stellen möchte. Das heißt, da werden wir nicht viel Energie 2021 draufsetzen, sondern wir wollen wirklich dieses Thema in die Breite bekommen. Also Breite im Sinne von in unserer Nische wirklich entsprechende Bekanntheit schaffen und dann Ende des Jahres wirklich die Katze angehen. Hängt natürlich, weißt du ja dann selber, auch damit zusammen, wie sich alles entwickelt, aber diesen vielleicht nächste Marke, das wird dann natürlich nochmal ein Thema, macht man es unter einer neuen Marke oder lässt man es unter Tine Trio laufen, das sind dann strategische Entscheidungen, aber ich sag mal so, auch da muss erstmal die Produktentwicklung wieder angeschmissen werden, denn ich glaube, da kommt auch noch einiges auf uns zu, da wirklich eine gute Rezeptur wieder zu finden, um dann die Katzenhalter auch glücklich zu machen. Genau, das vielleicht so für 21 und alles darüber hinaus läuft bei uns wirklich relativ agil. Also wir gucken immer regelmäßig, was passiert im Humanmarkt. Lohnt es sich da jetzt irgendwie aktiv zu werden? Das war ja am Anfang noch eine, war mir da glaube ich optimistischer, sage ich es mal so, dass halt die Menschen auch wirklich schon offen sind für dieses Thema. Aber man sieht jetzt eigentlich, so richtig offen sind sie noch nicht. Hängt natürlich damit zusammen, dass Ernährungskultur einfach nicht von jetzt auf gleich geändert wird, aber das gucken wir uns regelmäßig an und das wäre sicherlich auch nochmal spannend so für die Zukunft.
Eine Frage, die ich eigentlich allen Unternehmen stelle, die so gestartet sind, was waren für euch denn die größten Herausforderungen und welche Learnings habt ihr daraus gezogen, die ihr anderen vielleicht mit auf den Weg geben könnt, die sich auch auf den Weg machen wollen im Nachhaltigkeitsbereich?
Ja. Man braucht einen langen Atem, glaube ich, für alles, was man angeht. Das gebe ich immer gerne mit, weil gerade was Nachhaltigkeit angeht, wir wollen ja kein Greenwashing machen, sondern es muss fundiert irgendwie einen nachhaltigen Ansatz geben. Und da muss man eben auch manchmal sagen, vielleicht gibt es jetzt noch nicht die super nachhaltige Lösung, aber das ist das Beste, was man jetzt bekommt und dann arbeitet man weiter an dem Thema. Um es für uns konkret zu machen, wir haben ja verschiedenste Verpackungsdesigns ausprobiert, sind losgestartet mit so einem Doypacks, das kennt man glaube ich aus dem Nachhaltigkeitsbereich, diese bräunlichen Tüten, am besten noch mit so einem Sichtfenster, was natürlich dann nicht mehr so super nachhaltig ist, weil da auch Plastik mitverarbeitet ist. Aber wir sind damit gestartet, weil wir zum Beispiel gesagt haben, wir wollen ja transparent sein, die Leute sollen das Produkt sehen. Das ist also so ein Clash, den man eigentlich eingeht. Irgendwie blutet ein bisschen das Herz. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch transparent sein und die Leute sollen das Produkt sehen können. Und sind dann umgestiegen, wenig später, auf quasi so ein Dosenformat, was dann wieder, als das Produkt schon ein bisschen gelernter war, einfach schick aussah und so ein bisschen auch diesen Trendy-Aspekt mitbedient hat. Und mittlerweile sind wir halt dabei, dass wir komplett auf recycelbare Becher umsteigen. Und dieses Verpackungsthema war halt schon immer wirklich so ein wichtiger Punkt. Aber wir haben halt beispielsweise keinen Verpackungshersteller gefunden, gleich von Anfang an, der das für uns macht. Weil ich meine, auch da sind natürlich Abnahmemengen später eine Rolle. Dann, wenn es nicht von der Stange kommt, muss es gemacht werden. Also das ist so, dieses Thema langer Atem, glaube ich, wird uns ja auch immer ein Stück weit mitbegleiten. Aber gerade bei der Verpackung war da auch schon viel Learning dabei. So, ach ja, jetzt können wir das wieder nicht machen. Was wäre der Kompromiss? Können wir den eingehen, ja oder nein? Also so immer diese Spielchen, die dann auch natürlich auf dem Blatt Papier, auf den Pro- und Kontralisten irgendwie landen. Dann würde ich sagen, einfach mal machen, einfach loslegen. Also ich glaube, das ist auch dieses mit in Bezug auf langer Atem. Lieber was machen, als irgendwie nichts machen. Dann ist man nämlich erstmal gestartet. Und ich glaube, für mich zumindest, ich verstehe Nachhaltigkeit auch nicht als, ich gehe das jetzt an und habe hier so sofort irgendwie die Lösung für die nächsten Generationen, sondern Step by Step sich an dieses Thema rantasten. Und wenn es eben am Anfang nur darum geht, dass man sagt, hey, wenn wir Bahnfahrten machen können, dann machen wir Bahnfahrten, statt irgendwie mit dem Flugzeug zu fliegen. Lasst uns das nochmal abwägen. Wie können wir halt auch mit kleinen Sachen irgendwie, ja, Großes erzählen? Das hört sich jetzt so ein bisschen plakativ an, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Einfach immer wieder ein bisschen nachsteuern, ein bisschen besser werden. Ja.
Gutes Schlusswort, hätte ich fast gesagt. Aber es ist natürlich auch ein gutes Schlusswort. Aber Friederike möchte noch was sagen. Kannst auch gleich nochmal gerne was sagen. Aber ich sage schon mal auf jeden Fall danke, liebe Ina. Gib nochmal weiter an Friederike. Und ich habe auch für mich nochmal mitgenommen, es kann natürlich auch so eine Lösung sein. Du hast es ja auch gesagt, dass ihr sozusagen aus der Hochschule heraus gegründet habt. Und das hatten wir ja zuletzt auch bei UITel, gerade bei diesem grünen Mobilfunkanbieter jetzt aus Freiburg. Das ist vielleicht auch eine gute Möglichkeit einfach, ne, aus der Hochschule zu kommen und dann zu wissen, okay, wir haben es drauf, sage ich jetzt mal so platt, und wir wissen, wie der Hase läuft, um noch weitere Sprichworte zu bemühen, oder der Hund läuft, und gründen einfach und haben nichts zu verlieren eigentlich, weil wir kennen uns gut aus, wir wissen, was der Markt vielleicht auch sogar fragt oder was er haben möchte, und machen das einfach mal. Also super, finde ich total gut. Ich gebe weiter noch an Friederike, und Friederike hat noch eine Frage.
Genau, die letzte Frage, die ich nämlich habe, ist, wie können wir euch vielleicht noch unterstützen, euch irgendwie bekannter zu machen, oder was können die Leute, die es jetzt hören, tun, um euch vielleicht ein bisschen zu
Genau.
pushen?
Auf jeden Fall auf www.tenetrio.de gehen und mal schauen, was wir da wirklich genau anbieten. Und vielleicht startet man dann, um jetzt dieses Puzzlestückchen nochmal reinzubringen, immer klein starten. Startet man erstmal mit so einem Insektenfreitag und ernährt seinen Hund halt nur freitags mit Insekten. Das wäre schon mal ein Start. Oder geht halt bei den Snacks nur auf Insekten. Da würden wir uns natürlich super drüber freuen, weil wir natürlich auch wissen, dass bei einigen Hunden halt dann eben dieses Insektenthema vielleicht sehr, sehr neu ist und man sich da auch erst rantasten muss. Und dann überzeugt euch einfach von unserem Portfolio. Sagt es weiter, tragt es weiter. Wer Lust hat, irgendwie mitzuarbeiten, kann sich auch jederzeit melden. Wir sind da auch ja immer wieder auf der Suche, das Team zu erweitern. Und Jens, ich wollte noch mal ganz schnell auf den, sorry, dass ich da noch mal reingrätschen muss, aber diesen Punkt aus der Wissenschaft heraus finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und es ist mir auch, da ich ja sozusagen jetzt beide Welten kenne, diese Uni-Welt, die eben speziell ist, die tolle Möglichkeiten bietet, aber für mich dann auch irgendwann so einen Punkt erreicht hatte, ich möchte jetzt eben auch wirklich Verantwortung übernehmen und mal wirklich irgendwie was angehen, was dann hoffentlich einen gewissen Impact hat, als jetzt in Anführungsstrichen nur Grundlagenforschung zu machen. Das muss auch gemacht werden, ohne Frage. Aber ich glaube, auch da können wir ganz viel machen, dass man, ja, Wissenschaftlern da nochmal so diese Perspektive überhaupt aufzeigt, weil für mich war das, wie gesagt, vor 10 Jahren hätte ich das nie auf dem Schirm gehabt, dass man das überhaupt kann. Und da sind wir ja dann wieder bei dem, was ihr ja auch sozusagen immer mit forciert, einfach mal machen. Also wenn man muss natürlich wissen, es ist kein einfacher Weg, man lernt jeden Tag super viel dazu, und wenn man darauf aber Lust hat und eine gute Idee hat, warum nicht? Was soll man verlieren? Fand ich ein schönes, nochmal ein schöner Punkt.
Dann danke Ihnen auf jeden Fall dafür, dass du die Zeit genommen hast und uns die Einblicke gegeben hast. Noch ein Tipp von mir, von der Seite für alle, die zuhören. Wenn euer Hund Unverträglichkeiten hat, könnte Insektenfutter da auch sehr hilfreich sein, habe ich gelernt.
Sehr gut. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, ihr zwei. Euch alles Gute, super cooles Format, und ich bin ganz gespannt, was da noch von euch kommt.